Ziviler Ungehorsam muss sein, um dieses Korrektiv eben zu haben, wenn die Entwicklung dermaßen fehlgeht, wie sie jetzt gerade immer noch fehlgeht. Die Transformation sehen wir ja schon. Also in Betrieben arbeiten ja auch Menschen und diese Menschen sind eben nicht nur gelderzeugende Einheiten, sondern auch Menschen, die zu Hause sind, die sich angucken, wenn sie vielleicht ein Kind haben, das 3 oder 4 Jahre ist, das wird 2100 wahrscheinlich noch leben.
Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen.
Eine andere Perspektive rein.
Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen.
Also auch in unserem Konsumverhalten.
Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit.
Ich glaube, da verändert sich schon
ja,
was.
Ja, hallo, ich freue mich hier sein zu
dürfen. Ja, das war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht.
Let's go.
Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
Okay.
Okay. Are you ready?
Ja, ich bin fertig. Let's go.
Let's go, genau. Ich fange mal mit einer kleinen Anekdote an, lieber Rolf Meier. Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
Ja, ich freue mich auch. Herzlich willkommen, Katja.
Ja, danke schön. So vor gut 1,5 Jahren war es so das erste Mal, dass ich abends beim Kochen mit meinem Mann gesagt habe, oh, weißt du was, neue Generation ist auch gut. Das ist eine freudsche Fehlleistung, weil ich gerade ein Buch von Rainer Grieshammer gelesen habe und da gab es auch eine neue Generation. Ich sagte zu meinem Mann, mit der letzten Generation, mit denen möchte ich eigentlich auch noch mal reden im Podcast. Und dann weiß ich noch, wie er, ich glaube damals ging es in den Medien heiß her, auch um eure Aktionen, wie er dann so sagte, oh Schatz, sei da vorsichtig, wie dann deine Wahrnehmung als seriöse, eingesessene Unternehmensberaterin ist, wenn du mit der neuen Generation sprichst. Und auf diesem Gedanken kaute ich ein paar Monate rum. Und dann war es ja so, dass irgendwie diese Idee mich nicht so richtig losgelassen hat. Und dann hatte ich einen Sitznachbarn bei einer der Touren von Piratensender Powerplay, Samira El-Oazil und Friedemann Karich. Und das warst du, lieber Rolf. Mhm. Und sag mir doch mal eben, in welcher Rolle bist du bei der letzten Generation? Und ich sag noch mal ganz herzlich willkommen. Ich find's total cool, dass wir jetzt im Gespräch sind miteinander.
Ja, ich find's auch cool. Also tatsächlich war es bei mir auch vor 1,5 Jahren. Da bin ich mit der letzten Generation in Kontakt getreten. Und zwar über den Deutschlandfunk, in dem Samira El-Oazil und Friedemann Karik einen Podcast hatten, wo sie auf ihren eigenen Podcast nochmal hingewiesen haben. Und da war zufällig der Mediziner, der im Fernsehen immer auftritt.
Ich hab jetzt seinen Namen nicht. Da gibt's mehrere. Also Lauterbach wäre jetzt auch gleichzeitig Politiker. Der die Glücksforschung gemacht hat.
Warte mal. Na, er macht doch immer diese Gesundheitsshows. Der hat jetzt die Medizin der Zukunft gemacht und der hat auch als Kabarettist gearbeitet.
Ach, Eckart von Hirschhausen.
Genau, Eckart von Hirschhausen. Ich glaube, ich habe heute ein Problem mit mehreren selbigen Namen.
Alles gut.
Ja. Der war in dieser Sendung und ja, so bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass es die letzte Generation gibt. Habe mir dann die Podcasts von den beiden angehört, wo sie auch das Protestbild und die Vorgehensweise der letzten Generation beeindruckend geschildert haben. Und so bin ich dann.
Fand ich auch.
Habe ich mich immer näher an die letzte Generation rangearbeitet und dann war es soweit, dass ich im Januar richtig aktiv geworden bin. Im Dezember war ich schon ein bisschen unterwegs mit der letzten Generation, habe schon Trainings gemacht, habe mich informiert, habe die soliden Basiswerte kennengelernt und so bin ich dazu gekommen. Und das ist jetzt 1,5 Jahre her.
Und jetzt bist du Pressesprecher, ist das richtig?
Genau, ich bin einer der Pressesprecher. Ah, okay. Wir sind ja eine ganze Gruppe von Leuten. Es gibt ein paar, die häufiger mal zu sehen sind, also Carla Hinrichs und andere auch. Ne? Und wir haben ja jetzt noch Lina Jonsen, die für die EU-Wahl kandidiert und den Theodor Schnarr. Genau, und so sind wir ein paar Leute, die unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Und ich mache hier in Bremen auch so ein bisschen lokale Pressekoordination, Pressemitteilung und solche Dinge.
Jetzt ist es ja so, wenn man uns beide sehen würde, wir gehören ja jetzt nicht unbedingt zu der Generation Y oder Z, sondern eher zu der Boomer-Seite. Das wäre vielleicht schon eins der Vorurteile oder der Geschichten über die letzte Generation, die wir heute hier ein bisschen in einem anderen Licht darstellen können. Es ist durchaus so, dass jetzt nicht nur junge Hüpfer bei euch sind, sondern auch wenn ich eure Pressekonferenz mitbekommen habe, ihr habt dann Leute aus der Landwirtschaft, aus der Wissenschaft, die durchaus so unserem Altersspektrum eher entsprechen. Kannst du etwas zu der Aufteilung der Mitglieder sagen bei der letzten Generation?
Ja, also wir reflektieren uns ja quasi kontinuierlich, um zu gucken, wo stehen wir, wie kommen wir rüber, wie kommunizieren wir und wir untersuchen auch Wer ist denn bei der letzten Generation und warum? Und da machen wir auch interne Umfragen, um das Bild eben klar zu haben. Und da kam heraus, dass wir unter den unter 18-Jährigen bis, ich sag mal, Anfang 20 und in dem Bereich 50 bis 70, dass wir da zwei Alterspeaks haben. Oh. Und dazwischen bei den 30 bis 40-Jährigen ist es eher etwas weniger, obwohl auch viele Leute mit Kindern dabei sind oder mit ihren eigenen Kindern. Mhm. Wir haben auch zum Beispiel eine 40-jährige Mutter, die mit ihrer eigenen Tochter hier ist, die dann noch unter 18 ist. Also wir haben alles.
Ja.
Und was wir auf jeden Fall haben, ist Leute aus allen Lebensbereichen. Also wir haben genauso den Dachdecker dabei, wie den Pfleger, die Psychologin, den Physiologen. Mhm. Und auch Landwirte, Geologen, Physiker wie mich, viele Leute aus den Gesellschaftswissenschaften, aber querbeet. Eben auch wirklich querbeet, ja. Das macht ja auch unsere Kommunikation mit allen Bereichen der Gesellschaft erst möglich, weil wir eben Leute aus allen Bereichen auch bei uns haben.
Ja, dann sag doch eben vielleicht für diejenigen, die sich bisher mit der letzten Generation noch nicht so richtig beschäftigt haben, warum nennt ihr euch so? Da habe ich selber ein Learning gehabt, vor 2 Jahren ungefähr, weil ich eine andere Lesart hatte. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du dann gleich erzählst. Warum heißt ihr so? Und was ist euer Purpose, euer Dreh- und Angelpunkt? Was wollt ihr erreichen?
Ja, das ist eine gute Sache, weil wir sind die letzte Generation, die noch was ändern kann. Und das volle Zitat von, ich glaube, es war Obama damals, ist nämlich, wir sind die erste Generation, die wirklich alles weiß über die Klimakatastrophe, einschließlich der gesellschaftlichen Folgen, obwohl wir noch ständig negativ überrascht werden, wie wenig angepasst wir an das sind, von dem wir wissen, dass es uns ereilen wird. Das sieht man schon, wenn man hier sich Lilienthal anguckt über Weihnachten, da waren wir überhaupt nicht angepasst an ein bisschen Regen, der über ein paar Wochen kam und es war wirklich dramatisch. Und das ist hier der kleine Fluss hier bei uns vor der Stadt in Bremen, beziehungsweise in Niedersachsen. Ja, und das wird natürlich dann ziemlich stark verkürzt, weil mehr als 2 Worte in eine Bezeichnung zu bekommen, ist natürlich schwierig. Aber wir haben halt trotzdem dieses starke oder Evidenz oder Empfinden, oder wie auch immer man das Gesamtbild bezeichnen möchte, dass wir wirklich die letzte Generation sind, die jetzt noch was machen kann. Also es hieß ja mal, bis 2030 hätten wir noch Zeit, das Klimaabkommen von Paris einzuhalten.
Das und hat sich sehr stark nach vorne geschoben, das Datum.
Ja, der Sachverständigenrat der Bundesregierung, der SRU, also der Sachverständigenrat für Umweltfragen, hat ja jetzt beziffert, dass wir eigentlich schon drüber sind. Also das deutsche Budget, was man da vielleicht noch hätte hinrechnen können, ist schon aufgebraucht. Und wir haben jetzt die ersten 1-2 Jahre, die wir schon bei 1,5 Grad sind. Und wir wissen, wie schlimm das ist und wie schnell Wälder in Flammen stehen und ja, wie dramatisch das in vielen Teilen der Welt schon ist. Also da muss man gar nicht bis ins Ahrtal. Das Ahrtal war auch schlimm. Da werden jetzt sogar im Fernsehen, im ARD und ZDF schon die ersten Innenflüchtlinge oder die Binnenflüchtlinge in Deutschland aus dem Ahrtal interviewt, weil das wirklich verlorener Lebensraum ist.
Ja, okay.
Naja, und weltweit ist es natürlich viel schlimmer und davor kann man die Augen nicht verschließen. Also ich kann das zumindest nicht. Ja. Und deswegen bin ich bei der letzten Generation.
Ja, und Stichwort zum Beispiel das Überschreiten der planetaren Grenzen. 6 von 9 weitere scheinen zu kommen. Auch das ist ziemlich klar. Jetzt ist es ja auch so, dass ihr häufig in den Medien wart, weil es eben spektakuläre Aktionen eurerseits gab, wo ich unter anderem die Differenzierung über Piratensender Powerplay total interessant fand, dass die sehr stark betont haben, na, es sind nicht Kunstwerke beschädigt worden, sondern die Plexiglasscheiben davor oder einen Rahmen davor oder also sehr klar der Grad des bedächtigen Handelns eurerseits auch immer betont haben und die Frage gestellt haben, inwieweit ziviler Ungehorsam ein absolut integraler Bestandteil unserer Demokratie ist, medial aber ganz anders dargestellt wird auch. Und bevor wir dazu kommen, mal auszuleuchten, was sich an eurer Strategie geändert hat, würde ich ganz gerne mal so diese andere Perspektive, nämlich wie bisher die letzte Generation verhandelt wurde medial, auch gerne mal in den Vordergrund geben. Ich habe vor einiger Zeit von Anne König einen Bericht gesehen, da ging es so darum, dass sie so das Narrativ bemüht hat, naja, unseren Jugendlichen geht es in ihrer Generation so gut wie noch keiner anderen und die Pflicht von Eltern würde darin bestehen, ihre Kinder davon abzuhalten, in dystopischen Fantasien sich zu ergehen, sondern ihnen eigentlich mehr Hoffnung zu geben für die Zukunft. Da fällt mir Markus Lanz auch ein, der dann auch der letzten Generation gegenüber den Vorwurf gemacht hat, sie würden alles so negativ sehen. Nein. Wie stellt ihr euch dazu, wenn ihr mit diesen medialen Kräften konfrontiert seid?
Ja, also es zeigt ganz deutlich, dass die Aufmerksamkeit, die wir erzielen mussten, dass die vorhanden ist, dass man an uns nicht vorbeikommt. Also jeder, der sich irgendwie positioniert, kommt nicht drum herum, zu sagen, wo er steht und wie er sich zu den Problemen, die wir hier haben, wirklich stellen möchte. Und naja, eine Dystopie ist ja erstmal nichts Schlechtes. Eine Dystopie ist das, was ist das Vorstellbare dessen, was wir auf gar keinen Fall haben wollen. So. Und das bedeutet, in der Literatur kann ich eine Dystopie oder eine Utopie aufstellen, um dann zu schauen, welches Leben strebe ich denn an. Und dann schaue ich, wie ich dorthin komme. Und wir reden hier nicht von einer Kunstform oder einer Dystopie, sondern wir reden von Prognosen, die sich alle als schlimmer erwiesen haben, als sie mal dargestellt waren. Und da muss man gar nicht bis zu Schellenhuber und Rahmstorff, den Klimawissenschaftlern, gehen. Da kann man sich auch einfach Dinge angucken, die politisch jetzt auf der Welt schon passieren. Also wenn ich höre, dass im Sudan die Kinder gewarnt werden, 2 Wochen lang nicht zur Schule, also davor gewarnt werden, zur Schule zu gehen, weil eine Hitzewelle droht, die weit über 40 Grad ist. Und wir alle wissen, dass bei einer 40 Grad oder 42 Grad Kerntemperatur des Körpers das Leben einfach zu Ende ist. Und das hat sich schon bis in unsere Fernsehprogramme eingegraben und andere Länder haben das früher realisiert, sind da ernsthafter. Also Frankreich zum Beispiel hat uns 20 Jahre Vorsprung. Die haben seit 20 Jahren Hitzeschutzprogramme, dass wenn eine mehrwöchige Hitzeperiode zum Beispiel in Paris oder in anderen großen Städten auftritt, dann wissen die Menschen, was sie zu tun haben. Das ist bei uns noch gar nicht diskutiert worden. Und insofern ist Realitätsflucht, wie sie einige gerne haben und in der Kommunikation dann auch vertreten, ein echtes Problem. Und ich verstehe die Verdrängung. Die ist auch schmerzhaft, ne? Hinzuschauen ist schmerzhaft und ja, aber sich davor wegducken ist halt keine Lösung. Ne?
Ist das damit gemeint, wenn ihr von der Presse, in der Presse darüber sprecht, dass der Elefant im Raum, der da ist, dass alle wissen, dass er da ist, aber keiner es anspricht? Also ist damit dieses Wegducken vor den wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesicherten Prognosen gemeint oder was genau meint ihr damit? Ich sehe dich nicken.
Ja, ja, das ist der erste Schritt, also dass man erstmal die Realität anerkennt. So, und dass man dann diesen Elefant im Raum, den diese Realität auslösen kann und wird in verschiedenen Bereichen zu unterschiedlichen Zeiten, aber dass man diese Realität ernsthaft annimmt und sagt, ja, wir müssen wirklich an unsere Lebensbereiche ran und wir müssen uns fragen, was müssen wir transformieren? Also es geht nicht darum, irgendwie hier 2% oder 3% zu ändern. Und ich kenne das aus der Wirtschaft. Also wenn ich mir damals zum Beispiel Nokia angeschaut habe, die waren so überzeugt davon, dass sie mit 2 bis 3 Knöpfen mehr auf dem Handy immer noch Marktführer der super Handys mit super vielen Funktionen und super optimal angeordneten Knöpfen sind. Und genau ein halbes Jahr später waren die weg vom Fenster und ein Handy hatte genau einen Knopf, nämlich den Home-Button. Das gute alte Smartphone war erfunden. So. Das heißt, wer sich zu sicher ist und eine Transformation gar nicht in Betracht zieht, sondern immer nur inkrementell weitermacht, der kommt sehr schnell in die Sackgasse. Ja. Im Moment ist es die Autoindustrie. Die Autoindustrie wird von der Stiftung Klimawirtschaft zum Beispiel, habe ich neulich einen Podcast gehört, mit der Frau Nallinger, die sagt einfach, ja, die Automobilindustrie ist nicht in der Stiftung Klimawirtschaft. Die können wir gar nicht aufnehmen, weil die so viel Lobbyarbeit betreiben, dass sie sich selber in die Sackgasse lobbyieren.
Auch spannend.
Und ja, also die glauben wirklich, dass man 48 Millionen SUVs, naja, so viele SUVs sind es nicht, aber 48 Millionen Autos, einschließlich der SUVs, über Nacht mit Akkus ausrüstet und dann hätte man die Transformation geschafft. Wird leider,
ja, nicht so richtig,
ist genau. ein bisschen zu viel Wunschdenken dabei und davor kann man, also wegducken und Wunschdenken funktioniert nicht mehr.
So, und stattdessen gilt es eben, nach vorne zu schauen und sich zu überlegen, welche Maßnahmen sind notwendig. Jetzt können wir uns noch alle leicht daran erinnern, dass in den letzten Jahren man die letzte Generation dadurch wahrgenommen hat, ihr habt euch auf die Straßen geklebt, es gab Auseinandersetzungsaufnahmen, die dann in den Medien gingen. Seit einiger Zeit sieht man euch das nicht mehr tun, sondern ihr seid jetzt in eine neue Protestform übergegangen. Ich würde ganz gern dir Gelegenheit geben, mal eben zu benennen, was hat zu diesem Strategiewechsel geführt und was tut ihr jetzt? Weil damals war es ja so, ihr habt ja ganz konkrete Forderungen auch an das Festkleben an den Straßen auch verknüpft, wie zum Beispiel Einführung von Tempolimit und Ähnlichem. Jetzt tut ihr andere Dinge. Diesen Wechsel, nimm uns da mal mit auf die Reise.
Ja, genau. Das ist eine organische Weiterentwicklung. Also das Ankleben auf der Straße war ein Protest, mit dem man die maximale Störung und die maximale Wahrnehmung erzeugen, mit dem wir die maximale Wahrnehmung erzeugen konnten. Und wir brauchten halt immer nur 8 bis 10 Leute, und eine entsprechende Videodokumentation, um eben klarzumachen, wir stehen hier, wir gehen nicht weg und so geht es nicht weiter. Und so bin ich auch dazugekommen, weil wenn ich sehe, wie viele junge Leute dabei sind und wie sehr wir unsere Zukunft gefährden, dann kann ich halt nicht wegschauen und einfach, ja, weggehen. Das heißt, ich muss wirklich dranbleiben und das war da sehr gut symbolisiert. Und die Forderungen waren so einfach und so banal, um zu zeigen, dass wirklich nicht gehandelt wird. Es wird wirklich nicht gehandelt. Das fing mit Essen retten an. Das Essen retten aus Containern ist ja immer noch verboten. Mhm. Allmählich gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Justizminister und Landwirtschaftsminister, dass sie das ändern wollen. Mhm. Insofern ist die Forderung fast schon von selber erfüllt. Das mit dem Tempolimit, das ist einfach zwangsläufig. Wenn ich mir heute die Nachrichten anhöre, was der Herr Wissing heute wieder gesagt hat.
Ja. Ist schon fast anachronistisch, aber trotzdem...
Das wundert mich gar nicht mehr. So.
Trotzdem festzuhalten sozusagen, dass auf der Ergebnisebene man jetzt nicht sagen kann, da wart ihr erfolgreich. Ich finde aber, dass ihr super erfolgreich wart, was die Sichtbarkeit anbelangt und das immer wieder betonen, der Dringlichkeit handeln zu müssen. Und mal eben, bevor wir jetzt zur aktuellen Strategie kommen, stimmt das? Das habe ich mal gesehen in einem Fernsehbeitrag, dass in den Kommunen, wo zum Beispiel die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit euch begonnen haben, zusammenzuarbeiten, dass ihr die Kommunen in Ruhe gelassen habt, in Anführungsstrichen, was die Aktionen anging. Und gehen da die Kooperationen auch weiter mit den Bürgermeistern?
Also es geht gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt im Einzelnen mit den Kommunen gucken, was eine einzelne Kommune an Dingen machen kann. Mhm. Sondern wir adressieren wirklich den gesamten Zusammenhang, ich sag mal Bundesrepublik Deutschland und die großen Gestalter, die hier für die Emissionen unseres Landes verantwortlich sind. So. Und dazu muss die Politik einfach steuern. Man muss Leitplanken setzen, damit auch kapitalgedeckte Unternehmen mit dem Kapital dorthin folgen können, wo die neuen Leitplanken hinzeigen. So. Genau. Und der Hinweis darauf, dass die einfachen Forderungen noch nicht mal erfüllt wurden, zeigt eben, wie wenig Handlungsmacht oder wie wenig Gestaltung wir haben, um das Problem wirklich anzugehen. Und jetzt haben wir nach der Phase, wo wir den Herrn Scholz aufgefordert haben, ehrlich zu sein, worauf er ja auch nicht reagiert hat, haben wir sozusagen nochmal wirklich eine klare Formulierung dessen gemacht, was nicht angesprochen wird. Und wir haben gesagt, es braucht genau diese Ehrlichkeit in der Politik, dass wir sagen, wir müssen alle Bereiche angehen, bevor es zu schwierig wird und wir gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und wir müssen Dinge angehen, die so einfach nicht mehr weiter wachsen und weiter betrieben werden können. Also dazu gehört zum Beispiel die Automobilindustrie, dazu gehört die chemische Industrie und der Flugverkehr. Diese Bereiche müssen wirklich auf ein gesellschaftlich verträgliches Maß so heruntergefahren werden, bis wir Energie im Überschuss haben, dass wir sagen können, naja, jetzt haben wir so viel Energie und wir holen schon CO2 aus der Atmosphäre, jetzt können wir mal schauen, wie wir uns auf diesen Lorbeeren, den wir dann vielleicht erreichen werden, irgendwann mal ausruhen können. So, aber im Moment ruhen wir uns auf etwas aus, was einfach nicht mehr tragbar ist. So, ja. Und das muss ehrlich benannt werden. Und deswegen wenden wir uns jetzt auch an unseren Bundespräsidenten, weil alle Schritte davor haben halt nicht dazu geführt, dass unsere Gesellschaft in einen ehrlichen Diskurs einsteigt. Und wenn natürlich der Gegenwind vom Weiter-so kommt, vom fossilen Weiter-so und Wohlstand Weiter-so und all diese Dinge, dann wird die ganze Entwicklungsmöglichkeit, die wir haben, einfach vernachlässigt. Weil man kann sich auch weiterentwickeln, wenn man sich gute Randbedingungen setzt. Das geht nämlich auch.
Ich finde das total spannend, wie dann so solche Begriffe wie Wohlstand sich auch, wie ich finde, zu Recht beginnen, jetzt neu zu definieren. Ja. Also während man in den 80er, 90er Jahren noch sagen konnte, wir leben im Wohlstand und es geht uns gut, also ähnlich wie dieser Artikel, den ich vorhin benannt hatte, dann ist das so verstanden worden, dass wir über materiellen Wohlstand sprechen und eben ausblenden, auf wessen Kosten wir den haben generieren können über Jahrzehnte. Also globaler Süden nur als ein Stichwort dazu. Und wir jetzt eigentlich ganz neue Aspekte dazu in den Diskurs bringen müssen, wenn es darum geht zu definieren, wie geht es uns denn eigentlich? Also ich finde nicht, dass es uns besonders gut geht, wenn klar ist, dass wir an bestimmten Tagen, dass es so warm oder so nass oder wie auch immer so ist, dass wir nicht mehr arbeiten können. Ich hatte im letzten Jahr mit einer Kollegin einen Workshop, das hatten wir noch nie. Wir mussten den Workshop unterbrechen, weil, das war in Mitteldeutschland, weil der Sturm inklusive Blitze und Donner über einen Zeitraum von 10 Minuten so intensiv war, dass man in dem Hotel sein eigenes Wort nicht mehr verstehen konnte. Und ich habe dann einen Vortrag von Marc Benecke noch im Hinterkopf, der darüber gesprochen hat, dass auch diese Art von extremen Wetterereignissen einen direkten Zusammenhang zum Klimawandel auch mit erzeugen und eine große Gefahr zum Beispiel für Waldbrände auch entsteht. Je mehr Blitze wir haben, je mehr extreme Wetterereignisse dieser Art, desto höher die Gefahr unter anderem von Waldbränden zum Beispiel. Also das nur so ein kleiner Ausflug dahingehend, dass ich glaube, dass ihr gut diesen Diskurs befeuern könnt, wenn es darum geht, neu auszuhandeln, zu sagen, ja, wie geht es uns denn eigentlich heute? Und wenn wir uns überlegen, wie die Rahmenbedingungen sich verändert haben, dass wir eigentlich zu dem Schluss kommen müssen, dass wir so ohne weiteres diesen Summenstrich gar nicht mehr ziehen können, zu sagen von, uns geht's ja gut und den jungen Leuten, ne, denen ist es auch noch nie so gut gegangen gesellschaftlich wie jetzt. Nein, ist es nicht, wenn man bestimmte Dinge sich da noch anschaut.
Ja, genau. Also das Thema Wohlstand so eindimensional zu betrachten, dass es nur um den Zuwachs auf dem eigenen Konto geht. Die Zeiten sind ja vorbei. Nach dem Krieg war das so, weil das ein unmittelbarer Mangel war. Ne? Es gab wirklich viel Zerstörung, viel Leid, viel Flucht auch innerhalb von Deutschland, quer durch Deutschland. Und die Menschen mussten sich wirklich was aufbauen, weil sie ja wirklich ganz an der unteren Schwelle waren und das Land halt wirklich sehr kaputt war. So. Und jetzt haben wir aber den Punkt erreicht, wo auch das emotionale Wohlergehen der Menschen stark gefährdet ist. Also es gibt wenige, die diesen Spagat aushalten im Kopf. Man könnte fast schon sagen, es ist schizophren. Auf der einen Seite 8 Stunden irgendwo zu sitzen und versuchen mit einer Lohnarbeit sich einen Wohlstand zu erarbeiten, der finanziell ist. Und gleichzeitig aber zu sehen, ja, dass man Ängste haben muss, dass man sein Hab und Gut, an das man ja seinen Wohlstand klammert, wirklich nicht mehr gut schützen kann. Also wenn ich mir die kleinen Häuschen hier vor Bremen und Lilienthal angucke oder im Ahrtal oder in Griechenland, die Bauern, die letztes Jahr in 1,5 Meter Schlamm verschwunden sind mit ihren Feldern und nicht mehr auf ihre Felder zurückgehen werden, auch nicht in den nächsten 5 Jahren. So, wenn ich mir das angucke, dann entstehen natürlich auch Ängste. Und diese Ängste sind absolut berechtigt. Und wenn man dann kein Gefühl der Selbstwirksamkeit hat, weil das Girokonto ist es an der Stelle dann nicht mehr, weil die emotionalen Folgen einfach viel, viel größer sind als der finanzielle Gewinn, dann muss man sich fragen, wie wollen wir als Gesellschaft leben? Und es gibt Beispiele von Ländern, die genau das erlebt haben. Also ich finde da immer die Inseln ganz spannend. Island zum Beispiel hat ja 2008 erlebt, was ein Totalzusammenbruch eines gesamten Landes bedeutet, weil die waren ja sehr stark in der Bankenkrise involviert, weil sie da ein Modell hatten, um Tageszinsgelder zu generieren, die dann implodiert sind, weil sie auf die falschen Anlagen gesetzt haben. Insofern musste dieses Land sich als kleine Insel komplett neu erfinden und das haben sie auch geschafft. Also die haben inzwischen Wohlergehen als höheres Staatsziel eingeordnet als das Bruttoinlandsprodukt. Und da wird jeder Mechanismus durchleuchtet. Kleiner Funfact am Rande, die haben die patriarchalen Strukturen auch sehr wohl überdacht, weil nämlich das Risikomanagement der männlich dominierten Banken damals extrem dorthin geführt hat. Und ich weiß nicht, da könnte mal jemand die Parallelen suchen zu unserer industriellen Entwicklung hier, aber ja.
Ja, genau. Ja, das ist, das wäre ein eigenes Thema noch wert und ist total spannend, so diese Verbindung dazu auch hier zu hören. Ich würde ganz gerne die Verbindung zu euren aktuellen Aktivismusformen jetzt auch legen. Da kommt ja sowas wie ungehorsame Versammlungen mit ins Spiel. Erläutere uns doch mal, was meint denn das und wie setzt ihr das ein?
Genau, die ungehorsame Versammlung ist eine von drei Formen, mit denen wir den Finger in die Wunde legen sozusagen. Und diese ungehorsame Versammlung ist nach wie vor eine Störung. Und diese Störung zielt aber nicht mehr darauf ab, eine maximale Störung zu sein, um auch ein breiteres Spektrum von Repressionen zu haben. Und zwar in der Richtung hin, dass die Repressionen eben niedriger ausfallen. Das heißt, es wird praktisch gesagt, in einer Stadt, wir machen eine ungehorsame Versammlung, zum Beispiel hier in Bremen am 20. April, wieder um 12 Uhr, am Herdentor Wall an der Kreuzung, genau wie beim letzten Mal, da waren wir am 16. März dort. Und dann gehen wir auf die Straße und sagen, jetzt gehen wir hier nicht weg, weil es ist einfach notwendig, dass wir hier bleiben. Dieser Protest darf stören, er muss stören Und die Unterbrechung muss einfach sichtbar sein. Sie darf nicht ignorierbar sein. Aber es können jetzt alle Menschen mitmachen. Man kann sich dazustellen, man kann mit auf die Straße kommen, man kann sich die Ansagen der Polizei anhören. Und dann geben wir auch auf der Straße einen kleinen Einblick ins Versammlungsrecht, also wie das zu werten ist, damit man auch die Ansagen der Polizei, die dann regelmäßig kommen, für sich selber einordnen kann. Und dann kann man genau wählen, will ich dabei sein, wie lange will ich dabei sein, lasse ich meine Kinder noch mit Straßenkreide zu Ende malen, so wie wir das neulich in Göttingen hatten, oder gucke ich mir an, was als nächstes passiert. Und ja, und einige sagen sich eben, nein, ich gehe hier nicht weg, ich komme, was da wolle, weil diese Unterbrechung muss jetzt sein. Und das muss die Gesellschaft aushalten.
Ja, ja. Also aushalten ist ein gutes Stichwort, weil ich versuche mir das jetzt so bildlich vorzustellen. Also du sprichst den Herdentor an, ich bin auch Bremerin, da laufen Straßenbahnschienen, da sind Autos und an den Seiten Radfahrwege und Bürgersteige. Wie stelle ich mir das vor? Da gibt es dann viele Menschen, die dann kommen mit ihren Rädern und Kinderwagen und auch zu Fuß und die bleiben dann irgendwann stehen und dann kommt eine Straßenbahn und bimmelt und will vorbei und vorne kommen, weil ihr meldet es ja an, die Polizei weiß ja, dass ihr dort seid, richtig?
Genau, also wir haben es nicht als Demonstration angemeldet, weil solche Demonstrationen, da wird dann ein Versammlungsleiter benannt und dann wird gesagt, okay, ihr seid jetzt eine Versammlung, bitte geht auf den Gehweg, ihr 30 Leute, ihr stört hier den Verkehr, der Individualverkehr muss fließen. Und sagen wir, nein, wir melden das nicht an, weil diese Person, die dann der Anmeldende oder die Anmeldende ist, wird dann verantwortlich gemacht, wenn sie den Weisungen nicht nachkommt. Und das funktioniert halt so nicht. Wir müssen halt den Protest als Bürger auf die Straße tragen und dürfen eben nicht weggehen. So. Aber dadurch, dass es angekündigt ist, besteht alle Zeit der Welt, sich darauf einzustellen, seitens der Stadt oder der Polizei meinetwegen auch. Und das ist ja gang und gäbe. Also am Herdentor sind ja öfter mal schon Demonstrationen gewesen. Und die Straßenbahn lassen wir natürlich durch. Also das ist alles natürlich dann ein bisschen stockender, aber das ist eben so. Also Demokratie in der ureigensten Form des Versammlungsrechts muss halt auf die Straße. Weil sonst können wir einfach nicht sagen, bis hierher und nicht weiter. Und wir brauchen jetzt wirklich die Ehrlichkeit in der Politik.
Ja. Und wir bekommen ja auch mit, dass wenn es nicht unbequem wird, es dann es auch nicht in die Tagesschau schafft oder in die Medien. Und die Aufmerksamkeit ist dann dementsprechend höher, wenn es einen Störungsgrad auch gibt. Was gibt's denn für, ihr habt ja auch Verhaltenstraining auch gehabt in der Zeit noch, als ihr euch festgeklebt habt auf der Straße. Jetzt mit dieser neuen Störungsform sozusagen, kannst du so ein paar also wie ist der Verhaltenskodex für Mitglieder der letzten Generation oder für Menschen, die sich dazugestellen, wie sie sich da verhalten sollen?
Ja, nach wie vor sind unsere Proteste absolut friedlich. Friedlich in Gestik, Mimik, Kommunikation, im Sinne von auch, dass wir keine körperliche Aggression ausüben und dass wir einfach wissen und die Gelassenheit auch haben, dass der Einzelne, der sich aufregt, sei es als Polizist oder als Passant oder als jemand, der sein Leben einfach nur wie bisher sich vorstellen kann, dass er so weiterlebt und nicht gestört werden möchte, all das ist natürlich rein psychologisch und das muss man auch akzeptieren und das ist auch meine ehrliche Meinung, dass ich wirklich akzeptiere, wenn jemand persönlich im Stress ist, aber dass dieser Respekt vor dem anderen Menschen, der sagt mir einfach, dass ich absolut friedlich bleibe, weil ich kann jetzt dieser Person nicht irgendwas erklären, damit sie dann nicht mehr aufgeregt ist, sondern die Aufregung ist völlig okay und deswegen gehe ich komplett friedlich damit um und habt auch keinen Groll oder so gegen die Menschen. Insofern ist diese Friedfertigkeit einfach DNA, sag ich mal.
Und das wird auch deutlich, wenn man sich mal ein paar Videos auf YouTube zum Beispiel anschaut. Ich habe so eine Szene noch gut vor Augen. Da ist es so, dass ein Passant den Rucksack von einem Mitglied der letzten Generation, der sich festgeklebt hat, irgendwie wegreißt und irgendwie quer über die Fahrbahn schleudert und wild schimpft. Und dann ein Kollege aus eurer Runde dann nur ruft, lass ihn. Also weil dieses deeskalierende Moment oder diese Kraft in diese Richtung ist da sehr, sehr deutlich geworden, was ich mir teilweise persönlich auch echt als eine Herausforderung vorstelle, wenn ich in so einer Situation auch wäre. Welche Art Erfahrung macht ihr? Du hast ja mehrere Städte jetzt auch aufgezählt schon.
Ja.
Ihr habt ein paar Erfahrungen jetzt schon. Was sind so Dinge, wie erlebt ihr die Unterschiede in eurer neuen Form des Protestes jetzt?
Also wir kommunizieren ja mit dem Umfeld. Also wir verteilen Flyer, sprechen Leute an und sagen, hier, guck mal, hier ist es ein bisschen beschrieben, es geht vielleicht bald weiter. Auf der Internetseite sind die ganzen Orte und Termine immer permanent aufgelistet. Das heißt, man weiß genau, wie das in den nächsten Monaten weitergeht und welche Stadt dann wieder dran ist. Bremen ist ja nun mal eine der ersten Städte, wo wir die bundesweit zentralen synchronisierten Aktionen gemacht haben. Und ja, da bekommt man viel mehr Zuspruch als früher, also sage ich mal. Das heißt, Menschen sagen, ja, das ist gut, dass ihr auf der Straße seid und schön und ja, kann man denn dazukommen und so. Und auch die Flyer, die wir jetzt verteilen, um Vorträge zu halten. Wir halten ja nach wie vor alle 2 Wochen einen Vortrag in Bremen und auch bundesweit. Das steht auch alles auf der Internetseite.
Okay, werden wir verlinken.
Und gerade gestern war wieder ein Vortrag und ja, es sind viele Menschen da, auch ältere Menschen und die einfach sagen, ja gut, dass ihr das macht, erzählt doch mal und was ist denn da die Theorie der Veränderung, warum macht denn das eine Veränderung, wenn man zivilen Ungehorsam übt und wie ist da das Verhältnis zwischen zivilem Ungehorsam und Korrektur von einem Missstand, von einem wirklichen Missstand in einem demokratischen Gebilde, das einfach ein Update braucht. Nicht im Sinne von unser Grundgesetz braucht ein Update, sondern wir brauchen ein Update, wie wir zu politischen Lösungen kommen. Und dieses Update war eine Zeit lang mal der Gesellschaftsrat. Aber das kann jeder Gestalter in der Regierung selber machen, wie die Beschlüsse zustande kommen. Nur wir sehen, dass punktuelle Beschlüsse halt zu punktuellem Durchbrennen der Sicherungen führen. Also wenn ich mir die Landwirte anschaue, da verstehe ich vollständig, dass bei denen die Sicherungen durchbrennen, wenn nur ein klein bisschen an ihrem fragilen Einkommensgerüst gerüttelt wird. Denn auch die haben, das ist die Berufsgruppe mit sehr hohen Depressionen und Burnout, weil die hängen extrem vom Wetter ab und bei Extremwetter fällt bei denen natürlich sofort die Ernte und die Erträge weg. Insofern sind die richtig, richtig alarmiert.
Nachvollziehbar, ne?
Auch zu Recht. Ja.
Neben der Rahmenbedingung, die, glaube ich, da auch noch eine wichtige Rolle spielt, dass die Art der Subventionen eben auch mehr in Richtung Masse geht. Also viel Fläche, viel Massentierhaltung wird eher finanziell befördert, als einen anderen Weg zu gehen, der notwendig wäre, um die Landwirtschaft wirklich in eine nachhaltige Transformation auch zu geben.
Hast du in allen Bereichen der Wirtschaft, also ich bin ja auch in der Wirtschaftsvernetzung unterwegs, das heißt, wir sprechen mit Unternehmen oder Menschen, die in der Wirtschaft gestalten oder beraten und gestalten. Und ja, da gibt es halt 3 große Bereiche. Es gibt die Unternehmen, die jetzt schon kollektiv handeln und nachhaltig sind und sich praktisch vom Geschäftsführer aus selbst enteignet haben und als Kollektiv das führen. Aber auch eben merken, dass die Transformation auch mit noch mehr Anstrengungen auf dem linearen Weg nicht zu erreichen ist. Naja, und dann gibt es halt die massiv an ihrem fossilen Modell festhalten und Werbung machen entsprechend, die sagen, ja, Benzin ist Freiheit und solche Dinge, ne? Und dann gibt es große Konzerne, die wie zum Beispiel hier das Stahlwerk in Bremen, die erpressen gerade die Stadt. Also die sagen einfach, nö, der Wasserstoff, den ihr da bereitstellen wollt, der ist einfach zu teuer, wir rüsten dieses Werk nicht um. So, und die Stadt versucht mühsam, oder nicht die Stadt, also der Senat, das ist ja Bremen ist ja ein Bundesland, versucht mühsam die Subventionen anzubringen. Und dieses Stahlwerk verbraucht genauso viel wie der gesamte Rest von Bremen an Energie. Das ist eine ganz andere Dimension. Und das sind eben diese Orte der Zerstörung. Das ist der zweite Ast unserer Protestrichtung, an die Orte der Ungerechtigkeit und Zerstörung zu gehen und diese Orte eben sichtbar zu machen.
Ja.
Und dazu gehören bestimmte Unternehmen, bestimmte Geschäftsbereiche, die einfach die Macht ausnutzen, die sie haben in Bezug auf Arbeitnehmer und die Entwicklung, indem sie ganze Landstriche dann eben mit Betriebsschließungen drohen, weil sie sich nicht anpassen wollen. Ne? Man hat jetzt 40 Jahre Zeit gehabt.
Ja. Das kennen wir aus anderen Industrien auch. So ungewöhnlich ist dieses Spiel sozusagen, glaube ich, nicht. Ich kenne das aus der produzierenden Welt auch durchaus. Ist es richtig, du hast von 3 Ästen oder 3 Formen gesprochen, 2 haben wir jetzt. Was ist denn der dritte Ast, dass wir den noch hören?
Also der dritte Ast ist, dass wir in mehr oder weniger geschlossene Vorträge und Hinterzimmer-Lobby-Aktivitäten gehen. Also es gibt ja viele Lobby-Aktivitäten, zum Beispiel in Berlin, wo Verbände aufrufen und sagen, oh, wir haben hier einen Vortrag, da sprechen dann die Vertreter aus der Transportwirtschaft und dann gehen wir da mal rein oder setzen uns da in den Zuschauerraum und konfrontieren dann direkt den vortragenden Protagonisten oder Antagonisten direkt. So.
Oh je.
Und dann werden, dann werden wirklich unbequeme Fragen gestellt. Und diese Fragen beinhalten ja oft dieses Dilemma. Wollen wir so weitermachen? Wollen wir weiterhin die Klientel befördern, die einfach die größte finanzielle Macht und Gestaltungsmacht auch hat und die jetzt endlich mal durch eine Vermögensabgabe mit beitragen darf. Mhm. Also da reden wir nicht von 1 oder 10 Millionen an Eigentum oder Vermögen, sondern ich würde mal sagen, bei 100 Millionen fängt es dann langsam an. Mhm. Und das betrifft dann viele von uns erstmal gar nicht. Mhm. Ne? Dann brauchen wir uns gar nicht groß aufregen und da brauchen wir auch gar nicht groß auf die populistischen Reaktionen dann zu helfen, so von wegen, oh, Vermögen, und wenn du mal eins hast, dann wirst du gleich besteuert.
Ja, das also sind die bei Knöpfe, 100 Millionen, die dann gedrückt werden.
Na, ja, genau. Bei 100 Millionen, da sind die Menschen mit ihrem Vermögen schon relativ emotionslos. Ne?
Ja, das setzt aber voraus, Rolf, dass du ein Gegenüber hast, was bereit und in der Lage ist, dir zuzuhören. Also manchmal habe ich den Eindruck im Diskurs, dass dann reflexartig reagiert wird, ne? Wenn die Grünen sagen, hey, ein bisschen mehr vegetarisch essen oder so, dann hör mal Herrn Söder zu. Wie er dann schwadroniert auf seinen Kanälen irgendwie und dazu sich alles andere als sachlich verhält. Ich würde eben auf einen Aspekt noch gerne hinaus, weil du gerade das Zusammenspiel mit der Wirtschaft auch benannt hast. Du hattest mich ja vor einiger Zeit angesprochen und wir waren gemeinsam ein bisschen am Überlegen, wie eine gute Vernetzung hingehen kann. Und dann habe ich auch ein Gleis legen können zu WeTel, der nachhaltigen Mobilfunkanbieterfirma. Vor 2 Folgen, in Folge 78, habe ich mit Alma Spribille dazu dann auch eine Podcast-Folge veröffentlicht. Das hat dann ja durchaus noch ein bisschen was Positives nach sich gezogen. Wie ist die Geschichte denn weitergegangen?
Also was ich sehr beeindruckend finde, ist, wie einige Akteure in der Gesellschaft bereit waren, Stellung zu nehmen, und zwar zu diesem Verfahren nach dem Paragraph 129a. Das ist ja das Verfahren, nachdem in Deutschland sogenannte oder auch vermutete also kriminelle Vereinigungen verfolgt werden können. Und dieser Paragraph besagt ja nicht, dass jemand eine kriminelle Vereinigung ist, sondern dieser Paragraph sagt, wenn ein Verdacht nachgewiesen werden kann, dann dürft ihr schon mal anfangen, alle Überwachungs- und Repressionsmaßnahmen auszupacken, um diese Gruppe zu durchleuchten, ihr Vermögen vielleicht zu beschlagnahmen, ihre Webseite vom Netz zu nehmen.
Hausdurchsuchungen.
Und dann kann man sich Hausdurchsuchungen zu machen, Menschen abzuhören und zu drangsalieren. So. Mhm. Und das geht eben gar nicht. Da sagt sogar die UNO, dass Klimaschutzgruppen und Protestgruppen ein Recht brauchen, sich frei und möglichst auch laut und wirksam zu äußern. Und da wird Deutschland massiv kritisiert. Amnesty International hat das jetzt kritisiert, dass dieser Paragraph einfach ein Gummiparagraph ist, mit dem man Leute verfolgen kann. Das wurde in der Vergangenheit oft so gemacht. Also die Menschen aus der Anti-Atomkraft-Richtung wissen ein Lied davon zu singen. Die haben das schon vor 30, 40 Jahren erlebt. Dieser Paragraph wird immer genau dann rausgeholt. So. Und da haben eben auch jetzt, als die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft aus Neuruppin zugestellt wurde, da gab es eine Stellungnahmefrist, die Menschen, die angeklagt wurden, zu dieser Anklage hatten. Und diese Stellungnahmefrist wurde auf der Website Menschen gegen Öl genutzt, um dort Stellungnahmen von gesellschaftlichen Vertretern, von Menschen von der Straße, von wem auch immer einzusammeln. Und wir haben über 2000 Stellungnahmen verzeichnet von Menschen, die sagen, das kann gar nicht sein, dass Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen, kriminalisiert werden. Und da waren eben auch große Firmen dabei, zum Beispiel die GLS Bank, WeTel war dabei, die gesagt haben, nein, das ist nicht das Verständnis von Verfolgung, das wir hier zulassen können.
Von Demokratie auch, ne? Es ist eigentlich nicht das Verständnis von demokratischer Grundordnung. Ja,
genau. Das sind Proteste, die sind wirklich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Mhm. Und es bezieht sich explizit darauf, dass die Lebensgrundlagen geschützt werden und dann eben auch ein menschenwürdiges Leben erst möglich wird, wenn die Lebensgrundlagen geschützt werden.
Ja, und spannend finde ich, dass es dann durchaus wirtschaftliche Kräfte gibt, Inhaberinnen, Inhaber, Unternehmen, die sich dazu klar positionieren und das auch nicht nur aus nebenher oder philanthropischen Grundüberzeugungen tun, sondern weil es ganz klar zu ihrem Grundverständnis als Organisation, als Unternehmung dann auch gehört. Und da hört gerne rein in Folge 78, ich finde, Alma Spribille macht es sehr schön deutlich, wie Unternehmertum einerseits und Aktivismus, Klimaaktivismus andererseits, sehr gut zusammenpassen. Und da finde ich sehr schön, jetzt auch deine Ausführungen gehört zu haben, weil wenn man sich vorstellen kann, dass zukünftig es dort immer mehr einen Schulterschluss gibt mit diesen Kräften, aufzuklären, zu konfrontieren, zu stören, verschiedene Formen des Aktivismus aufzurufen, zusammen mit wirtschaftlicher Kraft, dann würde ich sagen, das ist so ein weiteres Mosaiksteinchen in einem hoffnungsspendenden Bild, ja, dass wir damit dann auch wirklich gut weitermachen können.
Also es gibt ja viele andere Gruppen, die sich auch solidarisiert haben. Zum Beispiel waren das im Sommer letzten Jahres Verfassungsrechtler von verschiedenen Unis und ehemalige Verfassungsrichter, die auch gesagt haben, ziviler Ungehorsam muss sein, um dieses Korrektiv eben zu haben, wenn die Entwicklung dermaßen fehlgeht, wie sie jetzt gerade immer noch fehlgeht. So, und die Transformation sehen wir ja schon. Also in Betrieben arbeiten ja auch Menschen und diese Menschen sind eben nicht nur gelderzeugende Einheiten, sondern auch Menschen, die zu Hause sind, die sich angucken, wenn sie vielleicht ein Kind haben, das 3 oder 4 Jahre ist, das wird 2100 wahrscheinlich noch leben. Selbst wenn die Lebenserwartung weiter runtergeht, dann wird ein Kind, was jetzt 2 Jahre ist, wird im Jahr 2100 noch leben. Und wir wissen, dass ab dem Jahr 2050 Bremen zum Beispiel so häufig überschwemmt sein wird, wenn wir die 1,5 Grad überschreiten, dass das wirtschaftlich kein Wohnort mehr sein wird. Wir werden immer weiter von den Küsten zurückweichen und dann sagt man, naja, das ist irgendein Wissenschaftler, der sich ein Szenario ausmalt und Kurven malt. Aber nein, es ist einfach nicht mehr wirtschaftlich. So. Ja, und diese Sorgen sind halt nicht gesund für die Menschen. Und da muss man auch als Unternehmen sich sagen, ja, wie kann ich denn den Mensch als Ganzes wahrnehmen, damit er auch als Ganzes bei mir seine Arbeit erbringen kann?
Genau.
Vor den Fragen stehen wir auch.
Ja, das kriege ich immer mehr und mehr mit, wenn ich mit Organisationen, die mich als Unternehmensberaterin beauftragen, unterwegs bin und mitbekomme, wenn es zum Beispiel darum geht, Green Teams aus der Taufe zu heben, also selbstorganisierte, crossfunktional zusammengesetzte Teams, die sehr stark Nachhaltigkeitsthemen befördern, dass die sagen, dass mehr und mehr Aktionen wie diese sie in diesem Unternehmen halten, weil sie sagen, es ist für sie total wichtig, also neben diesen 8 Stunden das zu tun, was man sonst auch tut, Teil einer Organisation zu sein, von der man weiß, dass sie einen wichtigen Beitrag leistet, um eben die Zukunft möglichst positiv zu beeinflussen.
Also du hast auch eine ganz andere Resilienz. Also wenn du als Aktivist oder als politisch, also für die Transformation aktiver Mensch unterwegs bist und einfach das Recht einforderst, dass das fossile Verbrecherische weiter so beendet wird, ne? Das ist einfach ein Verbrechen an den Zukunften unserer Kinder. So, wenn du dich dafür einsetzt, dann bist du es gewohnt, mit schwierigen psychischen Situationen auch umzugehen. So. Und das an sich ist ein Persönlichkeitswert, der sich langsam herausbildet. Also wenn ich mir manche 18-, 19-Jährige hier angucke, die sich wegtragen lassen, ne, und sich sagen, ich gehe hier trotzdem nicht weg, du kannst mich 2-mal wegtragen, dann gehe ich halt wieder dorthin, weil das ist meine Zukunft und nicht die Zukunft von einem, ich sag mal, alteingesessenen Innenminister oder so, der halt leider seine Polizei entsprechend organisieren muss, damit er Ordnung herstellt. Aber Ordnung an sich ist eventuell kurz zu stören, damit diese Transformation stattfinden kann. Und davor habe ich sehr, sehr hohen Respekt. Und da sehe ich viel mehr Resilienz als bei Menschen, die versuchen, im Weiter so mit Mitte 50, kenne ich auch aus dem Betrieb, wo ich arbeite, die sich kleine Schwankungen schön rechnen und dann sagen, okay, da werden wir wohl eine Technologie entwickeln und so. Ja, aber das ist halt nicht sinngemäß und zweckgemäß.
Ja, und aus der Transformationsforschung wissen wir, dass eben auch solche Stimmen noch zu hören sind, die dann schon, die man gar nicht anders lesen kann, als dass sie anachronistisch anmuten, mehr und mehr. Und ich habe den Eindruck, als wenn wir jetzt so in eine Phase tauchen, in der es zwar immer noch erwartungsgemäß schwierig ist, den Elefanten im Raum anzusprechen, unliebsame Wahrheiten weiterzugeben, dass es aber trotzdem es ein Stück leichter macht als früher. Ich habe so den Eindruck, als wenn so ein bisschen da die Hürde genommen ist, dass es leichter ist, Gleichgesinnte zu finden zum Beispiel. Das bekommen wir bei uns im Grasberger Klima- und Nachhaltigkeitsforum mit, wo wir jetzt digitale Klimacafés ins Leben gerufen haben, wo es sehr stark darum geht, die Selbstwirksamkeitsthemen in den Vordergrund zu nehmen und sich untereinander auch zu unterstützen. Und das wäre durchaus die Hoffnung, dass unter anderem durch die Tätigkeiten der letzten Generation mit all den vielen anderen Kräften, die wir haben zu diesem Thema, sich so weit stärken gegenseitig, dass es leichter wird, wirklich so den Stier bei den Hörnern zu packen und zu sagen, sich ehrlich die Frage zu beantworten, wo wollen wir unsere Lebensenergie hinein fokussieren, sich wegzuducken, Dinge irgendwie schön zu reden oder sich der Situation zu stellen und eher zu schauen, was wollen wir denn stattdessen und wer müsste was in welcher Rolle tun, damit es eben auch wirklich positiv vorangeht. Rolf, das ist eine etwas längere Folge und ich denke, eine sehr gut investierte etwas längere Folge. Ja. Ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön für den Austausch. Cool, dass wir uns kennengelernt haben und ich kann mir vorstellen, auch mit der örtlichen Nähe, ich werde gleich noch ein oder zwei Ideen für andere Kontexte, würde ich gerne mit dir noch besprechen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir uns wiedersehen und wiederhören werden. Erstmal jetzt hier für den Podcast ganz lieben Dank in deine Richtung, dass wir miteinander in den Austausch haben gehen dürfen.
Ja, ich danke dir, dass wir diese Themen alle mal ein bisschen anreißen konnten, weil da steckt ja sehr viel mehr Tiefe drin. Allein schon die Entschlossenheit und respektvolle Art und Weise, mit der man Dinge auch angehen kann. Und Transformation sieht man ja leider erst, wenn sie vorbei sind und denkt dann hinterher, Mensch, wie war das denn früher noch? Das kann doch gar nicht sein, dass wir in Kneipen rauchen durften. Und ja, danke, dass wir das alles ansprechen konnten. Und ja, ich freue mich auf noch weitere Folgen, wenn wir das vertiefen.
Ja, genau. Und es wird so sein, dass wir einige Informationen und weiterführende Links in den Shownotes haben, sodass man gut die Möglichkeit hat, sich da auch mit noch weiter zu beschäftigen. Jetzt ist mir eine Sache noch gerade eingefallen. Vielleicht werde ich die gar nicht bringen oder noch mit anflanschen, Rolf. Ich habe irgendwo mal in einer Videodokumentation zur letzten Generation mitbekommen, dass es Geldgeber aus Amerika gibt. Also die Frage, wie ihr euch finanziert, ist das irgendwie richtig recherchiert gewesen? Habt ihr irgendwie, weiß ich nicht, finanziell starke Gönner in Amerika?
Also es gab am Anfang Menschen, die gemerkt haben, dass sie da ein fossiles Erbe geerbt haben, mit dem sie selber nicht gut leben können und die dann so eine organisatorische oder eine materielle Unterstützung gegeben haben, auch für andere Unternehmen im A22-Netzwerk. Also es sind ja mehrere Länder, die da lose verbunden sind, wo wir auch Strategien abstimmen. Also letzte Generation in Italien und Dänemark und Frankreich und England war ja Just Stop Oil. Und Polen hat inzwischen auch was eröffnet und fängt da auch an, unbequem die Wahrheiten anzusprechen.
Okay.
Und da gab es, ganz am Anfang gab es da eine Spende. So, und dazu haben wir aber auch einen Wirtschaftsbericht gemacht. Ich glaube, der ist auch noch auf der Homepage. Der war von über das Jahr 22, glaube ich, in dem das eine Rolle spielte. Und ansonsten sieht man jetzt, wie stark Menschen bereit sind zu spenden. Also als wir die EU-Wahlkampagne, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, gestartet haben, da haben wir gesagt, das machte eventuell Sinn, wenn sich innerhalb von einer Woche 100 Menschen finden, die sich um diese Unterschriftensammlung für die Unterstützerunterschriften kümmern. Und wenn wir 50.000 Euro einsammeln können in einer Woche für eine bestimmte Logistikunterstützung, weil wir können ja nicht irgendwie unsere Protestaktivitäten, unsere Küchen und unsere Bildungsprogramme und alles, was wir haben, runterfahren, nur um jetzt noch einen weiteren Ast aufzumachen. Und das war innerhalb von 2 Tagen, waren diese 50.000 Euro eingesammelt. Ja, und wir haben jetzt 9.000 Unterschriften fast gesammelt. Und wir sind mehr als das Doppelte über das, was wir gebraucht haben, hinausgegangen mit den Unterschriften. Und es geht jetzt weiter und weiter und weiter. Ja. Insofern.
Das finde ich cool, wenn ich Crowdfunding-Kampagnen von nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen mir anschaue. Retail ist auch ein Beispiel dafür, ne? Als die neu gesammelt haben. Holy Pit, auch ein weiteres Beispiel. Das ist toll mitzubekommen, wie schnell das geht. Und da seid ihr transparent auch wenn man das sehen wollte, könnte man das machen. Jetzt brauchen wir noch nicht nur ein PS, sondern auch ein PPS. Würde das früher genannt sein. 9.6. ist Europawahl.
Ja.
Und als ich vor ein paar Monaten meiner 16-jährigen Tochter gesagt habe, du Mensch, du weißt, dass du auch wählen kannst. Nein, ich kann nicht wählen, ich muss erst 18 sein. Sagt, nein, du kannst mit 16 wählen. Also wir sehen zu, dass wir ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit auch machen an alle Elternhäuser, die 16- und 17-jährige Kinder haben. Geht zur Wahl.
Ja, sehr gut, ja.
Was wählt man denn, wenn die Stimme in eure Richtung gehen sollte? Weil du ja vorhin gesagt hast, ihr seid in die Europawahl auch involviert.
Ja, wir haben einen eigenen Listenplatz auf dem Stimmzettel.
Okay.
Also, was heißt, wir sind auf dem Stimmzettel.
Ja.
Der Bundeswahlausschuss hat, wann war das? Am Karfreitag haben die getagt, habe ich mich noch gewundert. Also da war der Bundeswahlausschuss, ist die Liste da sind sie die Liste der Antragsteller für die Europawahl durchgegangen. Und da wurden 35 Listenplätze, also 35 wählbare Institutionen für den Stimmzettel beschlossen.
Okay.
Und davon ist eins die letzte Generation.
Cool.
Und wir haben ja eine Liste mit 12 Menschen aufgestellt. Wir sind eine sonstige politische Vereinigung.
Ja.
Und wir werden den Protest ins Parlament tragen.
Cool.
Wir brauchen für einen Sitz geschätzte 220.000 Stimmen ungefähr.
Okay.
Deutschlandweit. Und ja.
Rechnet ihr damit, dass ihr das schafft?
Ja, auf jeden Fall. Also Cool. Junge Menschen waren sehr schwach vertreten bei der letzten Europawahl. Und naja, vielleicht ist es einfach der Dschungel, der zu undurchsichtig ist. Und die Größe des Apparates, das einen vielleicht ein bisschen zurückschrecken lässt, weil das so weit weg ist.
Ne? Auch das Narrativ, dass Brüssel weit weg ist, ne? Und mich neulich mit Die Partei so ein bisschen mehr beschäftigt, mit Sonneborn und Co. Ah gut, man kann euch auch wählen. Das sind ja so die Stimmzettel, wenn ich mich noch richtig erinnere, die ja ellenlang sind. Das ist ja ein Stück Papier. Und da muss man dann relativ weit nach unten scrollen wahrscheinlich,
ne? Visuell. Also es gibt ja immer zwei Bezeichnungen. Es gibt ja immer die Kurzbezeichnung der jeweiligen Organisation und dann noch darunter in kleineren Schriften die längere. Und dann kommen die Namen, für die man auf der Liste abstimmen kann.
Ja.
Ich glaube, dass da Namen drauf sind. Oder ist es nur eine reine Parteiwahl? Also ich bin mir auch über den Stimmzettel gar nicht so klar.
Ja.
So, auf jeden
lassen
Fall.
Lassen wir uns überraschen.
Sind wir da als
9.6. geht wählen.
Klimakleber und letzte Generation sind die beiden Bezeichnungen, mit denen wir da
echt? Auch mit Klimakleber?
Parlament aufmischen. Einer heißt, glaube ich, Parlament aufmischen, letzte Generation. Also die genaue Bezeichnung ist ein bisschen komplizierter, weil sie eben diese beiden Felder da
Ja, gefüllt. Okay.
Aber unser Klimakleber ist auf jeden Fall auch mit drauf.
Und auch wenn es so sein sollte, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr sagt, naja, wovon träumt ihr denn nachts? Ich will ja nicht die letzte Generation. Trotzdem der klare Aufruf, geht wählen. Weil wir wissen alle, ob das jetzt auf EU-Ebene ist oder auf Bundesebene, jede Wahl, die nicht abgegeben wird, ist eine indirekte Wahl, auch für Kräfte, die wir eigentlich nicht wollen. Also insofern geht wählen am 9.6. auf zur Wahlurne. Genau.
Ja, so. Genau, dem schließe ich mich an.
Also rein theoretisch könnten wir jetzt noch länger reden miteinander, jetzt aber aus die Maus, Schluss hier. Es war total schön mit dir, Rolf, und ich freue mich auf einen weiteren Austausch und sage jetzt herzlich Dankeschön für jetzt erstmal.
Ja, ich danke dir. Tschüss, schönes Wochenende.
Ja, tschüss.
Das war der Nachhaltigkeitspodcast. Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.